aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir übers Paarbleiben sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von der BO-Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Dieser Tage erscheint ein neues Buch von dir, was Familie leichter macht, im Belz Verlag, geschrieben von Nora Imlau. Und anlässlich dessen hatten wir überlegt, mal so ein bisschen drüber zu sprechen. Ja, was die ganze Grundlage von vielen Familien ja ist, ist dieses Paar, das sich von der Paarbeziehung zur Elternschaft irgendwie weiterwandeln muss, ob es will oder nicht, und dass es da so ein paar Stolperfallen gibt, ne?
Ja, genau. Also, was Familie leichter macht, ist ja ein Buch, das so ein bisschen mein Best-of an Antworten auf die meistgestellten Fragen rund um Elternschaft und Leben mit Kind, mit Kindern und so weiter darstellt, wo ich sozusagen in ganz, ganz viele Themen einfach nochmal so reingehe, sehr zugewandt und liebevoll und gleichzeitig alltagspraktisch eben erkläre, wie kann denn unser Familienleben wirklich dauerhaft und nachhaltig leichter werden, ob es um Mahlzeiten geht oder um Schlafenszeiten oder um Schule und Kindergarten oder um Neurodivergenzen. Also es gibt da so ein ganz breites Themenspektrum in diesem Buch, das wirklich auch gespeist ist aus den Fragen, die ich einfach permanent gestellt bekomme bei meinen Vorträgen und Workshops und den ganzen E-Mails, die ich bekomme und Nachrichten. Und ein Dauerbrenner natürlich bei diesen Fragen ist immer wieder auch die Frage nach der Paarbeziehung der Eltern, der Frage, wie überlebt unsere Liebe diese Transformation, wie kommen wir durch diese oft sehr herausfordernde Baby- und Kleinkindzeit durch, aber auch die späteren Jahre mit Kindern, wenn wir schon seit vielen, vielen Jahren so in unseren Routinen sind, ne, und der ganze Alltag besteht aus Aufstehen, fertig machen, Brotboxen, Hausaufgaben, Kinder versorgen, Alltagslogistik, so. Wie verliert man sich da nicht über die Jahre? Und ich erlebe das, dass sehr viele Eltern schockiert sind, wie krass sich dieser Einschnitt anfühlt, Eltern zu werden, auch nochmal Eltern von einem weiteren Kind zu werden. Also viele Eltern finden auch die Geburt des zweiten Kindes oder potenziell dann von einem dritten Kind nochmal wirklich sehr krass für ihre Beziehung. Und ich erlebe, dass sehr viele Familien erschrocken darauf schauen, dass sie auf einmal Probleme in ihrem Alltag haben, von denen sie immer dachten, die hätten nur die anderen, die würden bei ihnen nicht auftreten. Und es gibt durchaus in den Nachrichten, die mich erreichen, in den Fragen, die mir gestellt werden, immer wieder diese Sorge zu sagen, was bleibt von uns übrig, wenn unsere Kinder irgendwann groß sind? Also diese Sorge, dass irgendwann man ein, zwei, drei Kinder, wie auch immer, großgezogen hat und dann sind die irgendwann Flügge und man guckt sich gegenseitig an und hat sich nichts mehr zu sagen und spürt, man hat die Verbindung zueinander verloren und die Liebe füreinander verloren. Und das besorgt viele Menschen nachvollziehbarerweise.
Ich erinnere mich, als wir uns quasi kennenlernten oder in einem unserer ersten Gespräche, in denen wir uns noch siezten, da hast du gesagt, ja, wissen Sie, Herr Brauer, irgendwann ist es ja so, die Kinder gehen ja dann irgendwann aus dem Haus und man möchte ja dann mit diesem Menschen eigentlich noch weiterhin in einer Beziehung sein. So ungefähr hast du das formuliert gehabt. Da dachte ich, ja genau, das ist eigentlich der Punkt.
Da hatten wir über meinen Familienkompass gesprochen und so ein bisschen über diese Essenz, ne? Worauf kommt es am Ende an? Und das war, genau, da hatten wir darüber gesprochen, ja. Genau, und also das ist halt ein Thema, was sehr viele Menschen umtreibt und deswegen habe ich mir in Was Familie leichter macht, wirklich auch den Raum genommen, dieses Thema mal in die Tiefe gehend zu behandeln, zu explorieren, zu sammeln, was meine Gedanken und was die Forschungsergebnisse einfach auch zu dem Thema sind, was Paare zusammenhält, gerade auch in herausfordernden Phasen, gerade auch im Familienleben. Und gleichzeitig, und das hattest du mitbekommen während des Schreibprozesses, hatte ich riesengroßen Respekt vor diesem Kapitel und habe mit keinem Kapitel so gerungen wie mit diesem. Und auch, dass du und ich seit einem Jahr diesen Podcast machen und sagen, irgendwann mal machen wir eine Beziehungsfolge und das bisher nicht rangetraut haben, so ein bisschen, hat ja auch Gründe, ne? Weil es ist einfach ein besonders verletzliches Thema und es ist ein Thema, wo ganz viele Menschen ganz unterschiedliche Schmerzpunkte haben und wo man niemandem auch so auf die Füße latschen will mit vielleicht einer eigenen Erfahrung, die sich aber natürlich für eine andere Person trotzdem schwierig anfühlen kann, weil ihr Erleben vielleicht ein ganz anderes war oder ein ganz ähnliches war, aber einen anderen Ausgang gefunden hat, wie auch immer. Es gibt da einfach so ein bisschen ein Minenfeld von möglichen Verletzungen und gleichzeitig finde ich es trotzdem total wichtig, dieses Thema, Familien sind nicht nur Menschen mit Kindern, sondern das sind auch Paare, die ihre eigene Paarebene haben und pflegen wollen und sollten, das auch anzuerkennen und da auch Raum zu geben, in dem vollen Bewusstsein, dass es natürlich auch Familien gibt, die nicht aus einer Liebesbeziehung heraus entstehen, dass es Familien gibt, ne, die in Co-Elternschaft, Solo-Elternschaft, in anderen Modellen Kinder großziehen. Aber ein sehr großer Anteil von Familien beginnt zumindest mal mit einer Liebesgeschichte. Und dann ist die Frage, wie es weitergeht.
Wie geht's dann weiter? Diese Vermischung, ne, dass man es einerseits eine Paarebene gibt und die funktioniert oder die funktioniert nicht. Und dann gibt es die Elternebene und auch die funktioniert oder funktioniert nicht. Das ist wirklich, ich empfinde es vielleicht nicht als Minenfeld, aber es ist einfach ein Bereich, der mir einfach sehr großen Respekt immer wieder abverlangt. Dass ich einfach weiß, es gibt so derartig unterschiedliche Wege, wie sich das entwickeln kann oder auch wie man da persönlich drauf schaut. Also ich glaube, dass es da viel Verbindendes gibt, ja. Aber auch einfach sehr große Unterschiede darin, wie lebe ich eine Beziehung, wie lebst du eine Beziehung, was hat es mit meiner Elternschaft zu tun und so weiter. Also das ist was zum sich rantasten, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Und als ich dir so zuhörte, war ich so, ich verstehe, dass natürlich die Elternschaft eine der größten Veränderungen sein kann, die einem Paar widerfahren kann. Und dennoch glaube ich fast, dass es so ein paar, sagen wir mal, Erkenntnisse oder Do's and Don'ts gibt für die Paarbeziehung, die auch völlig unabhängig von Kind oder Nicht-Kind gültig sind.
Absolut, ja. Ich glaube, dass Elternschaft oft wie ein Brennglas wirkt, dass es sozusagen Paarbeziehungen gibt, die bestimmte Stärken haben, aber auch vielleicht bestimmte Herausforderungen oder Probleme, die so ein bisschen zu Sollbruchstellen werden können, wenn der Druck auf das System zunimmt. Und was einfach sehr, sehr viele Menschen schildern, ist, dass sie sagen, in einer Paarbeziehung ohne Kinder, wenn man sich jetzt so ein ganz klassisches junges Paar vorstellt, beide sind irgendwie vielleicht am Anfang ihrer Berufstätigkeit, wohnen miteinander, aber haben sozusagen jeweils große Freiheiten, wenig Verpflichtungen, sind nicht in irgendwelcher Pflege- oder Fürsorgeverantwortung, ne, sondern jeder unternimmt auch mal was mit dem eigenen Freundeskreis, man sagt, spricht sich so auf Zuruf ab, wann kommst du heute nach Hause, ich gehe heute noch zum Sport, machen wir dies, machen wir das, wo gehen wir in Urlaub hin, was machen wir am Wochenende, und wenn man sich nicht einigen kann, auf was macht man es halt einfach getrennt oder mit anderen Leuten oder so, ne, dann kann ein solches Beziehungsleben auch funktionieren, wenn es da ein paar sehr existenzielle Unterschiede zwischen Menschen gibt, weil einfach beide den Raum haben, sich dann trotzdem ihre Bedürfnisse zu erfüllen und sich sozusagen zu holen, was sie brauchen, auch wenn jetzt nicht alles komplett kongruent ist oder so. Und wenn natürlich auf so ein System, wo es so ein paar Unterschiede gibt, vielleicht auch nicht immer die perfekte Kommunikation oder so, weil das ist nicht so wichtig, weil die Leichtigkeit überwiegt, dann auf einmal ein Baby dazu kommt und damit weniger Schlaf, mehr Stress, mehr Verantwortung, auch mehr Kommunikationsbedarf, dann kann sozusagen aus einer sehr harmonischen, sehr stimmigen, sehr leichten Beziehung auf einmal eine ganz, ganz schwierige und hochkonflikthafte Beziehung werden, wo sich wirklich Menschen angucken und so ein bisschen sagen, mit wem habe ich denn da ein Kind bekommen? Weil auf einmal man merkt, dass sowas wie ein Partner, der dann eben sagt, ich gehe mal noch eben zum Sport, ich habe Bock, ein Wochenende mit meinen Freunden wegzufahren, ist doch sicher kein Problem für dich, so sich auf einmal massiv rücksichtslos und unverantwortlich, anfühlt, egoistisch anfühlt, genau. Kann, wo man vielleicht vorher gesagt hätte, ist doch ganz normal. Und,
und es gibt, ich finde, da ist die Schwangerschaft auch einfach zu kurz dafür.
Also, also nach glaube, meinem subjektiven Empfinden finde ich gerade Schwangerschaften lang genug. Aber ja, ich weiß total, was du meinst. Also natürlich.
Ja, weil ich finde, der Unterschied ist ja dann schon, dass ich mir vorstellen kann, dass dann schon die ersten Verhandlungen beginnen über, kann ich mich auf dich verlassen? Bist du für mich da, auch wenn, ne? Und auch so ein paar Fragen, die bis dato in unserem prototypischen Pärchen da jetzt überhaupt nicht zu diskutieren waren, plötzlich aufkommen. Also diese, was ist dir da eigentlich wichtig? Oder der eine fängt noch an, über den Nestbautrieb zu scherzen und der andere ist aber schon mittendrin. Und weißt du, all diese ganzen, wenn Religion im Spiel ist, dann ist plötzlich die Frage, ja, taufen oder nicht taufen. Also es kommen ganz viele Entscheidungen, die werden so, finde ich, so anmoderiert, wenn schon, schon in der Schwangerschaft. Und gleichzeitig ist natürlich viel zu wenig Zeit, wie du sagst, um da mal in aller Ruhe so ein paar Sachen sich irgendwie anzugucken, sondern zack, dann ist erstmal Babyphase, genau.
Und, ist eigentlich, und es ist Alarm. So, da gibt es auch Untersuchungen zu, dass Paare sich über wirklich sehr existenziell wichtige Dinge, so eine Frage wie, wer arbeitet wann, wie viel, wie machen wir das mit den Finanzen zum Beispiel in den ersten Lebensjahren unseres Kindes, gibt es da irgendwelche Ausgleichszahlungen für das Elternteil, das mehr Fürsorgearbeit übernimmt oder so, dass sich da Paare, die sich für ein Kind entscheiden, üblicherweise nicht vorher drüber unterhalten. Es gibt wenige Ausnahmen, die da sehr planvoll rangehen und sozusagen schon einen 18-Jahres-Plan entwickelt haben, inklusive Konten, wie wir das sozusagen alles machen, aber die allermeisten Menschen, die miteinander ein Kind bekommen, stolpern da entweder so halb bis komplett ungeplant einfach irgendwann rein, ja, oder treffen schon so eine Entscheidung wie, Baby wäre jetzt süß, ja, aber eher auch ein bisschen aufgrund von so Sachen wie, ich bin jetzt im Job ganz okay gesettelt, auch so ein bisschen dieses Altersthema, ne, so dieses, es wäre jetzt langsam mal dran, im Umfeld kriegen auch alle und, Eltern unterhalten sich oft über auf lange Sicht eher nicht so wichtige Sachen wie, wie richten wir das Babyzimmer ein, brauchen wir dieses oder jenes Stillkissen oder so, relativ ausführlich. Und die wirklich großen Fragen, also wie wollen wir unser Familienleben aufsetzen? Wünschen wir uns ein 50-50-Modell? Wünschen wir uns, dass eine Person in Teilzeit geht? Wer macht das? Wenn ja, wie lange? So, darüber wird oft sehr, sehr wenig gesprochen und das kann dann später echt auch zu Schwierigkeiten führen, weil dann oft Menschen automatisch bestimmte Annahmen treffen, im Sinne von, wir machen es halt einfach ganz normal und die Vorstellung dessen, was aber normal ist, kann halt sehr auseinandergehen.
Ich muss da wieder noch einmal auf die Paarebene zurückfallen, weil, also ich habe mal vor vielen Jahren auf einer Party eine Therapeutin kennengelernt.
Ja.
Und die erzählte, sie hatte eine Firma ist zu viel, aber die hatte mit einer Kollegin, hatte sie sich was überlegt, die haben ein Spiel entwickelt für Paare. Mhm. Also das sollte ein Spieleabend sein, wo ein frisches Paar mit anderen Paaren einen Abend über ein Brettspiel spielt und dabei werden ihnen die Basics vermittelt von, wie funktionieren eigentlich menschliche Beziehungen. Mhm. Und dieses Spiel haben sich versucht auf so Hochzeitsmessen. Kennst du diese Hochzeitsmessen, ich war wirklich noch nie auf sowas, aber wo halt,
ja, ich auch
wo
nicht,
zwei Tage lang
nur
drum geht, welches Kleid und Deko und Anbieter und so. Und die haben versucht sozusagen zu sagen, das ist doch das perfekte Geschenk für heiratende Paare.
Jungvermählte.
Für Jungvermählte, genau. Weil die dann jetzt schon mal wissen, was da so prototypisch, statistisch auf einen zukommen kann.
Ja.
Aber es wollte keiner kaufen.
Ja.
Also das ist, ich glaube, dass du einfach, also ich gebe dir voll recht, dass man all diese Dinge vorher sich wahrscheinlich, wäre super, wenn man sich das vorher überlegen würde, aber so, was eigentlich im engeren Sinne Beziehungsdynamiken sind und was da so los ist, ich glaube auch darüber weiß man, reden viele Menschen auch nicht, wenn sie in so eine Beziehung reinstolpern.
Ja, ja.
Du sag mal, was ist eigentlich wie wir es neulich in der Folge auch hatten, ja, wie wurde bei euch zu Hause mit Wut umgegangen? Wie haben deine Eltern gestritten? Oder was war denn bei euch zu Hause los, wenn Mangel herrschte? Also all diese Themen,
genau.
wäre ja theoretisch auch gut, darüber zu reden. Egal, genau. Also,
nee, das ist nicht egal, das ist total der wichtige Punkt.
Exkurs.
Und genau, und natürlich ist auch das, worüber man sich unterhalten kann und was man vorher absprechen kann, gleichzeitig natürlich begrenzt. Also es gibt auch sehr viele Paare, die sozusagen, bevor sie ein Kind haben, versuchen, bestimmte Pflöcke einzuhauen, im Sinne von, wir machen das auf jeden Fall so und so und so. Und dann haben sie ein Kind oder Kinder und merken einfach auch, wie sich ihr Wertesystem, ihre Vorstellungen, ihre Wünsche halt auch verändern. Weißt du, also wie viele Paare haben sich geschworen, wir nehmen nie das Kind ins Bett oder
wir ziehen die aufs Land. Eine Freundin von mir hat mir neulich erzählt, sie hat gesagt, ihre Bedingung war, ich ziehe in keinen Ort, wo draußen am Ortseingang Dorffeste angekündigt werden auf dem Schild. Das ist dann zu klein. Ja,
ja.
So.
Ja,
10 Jahre später alles anders.
Ja, genau. Und das ist ja auch die Herausforderung in so einer Paarbeziehung, dass einerseits es schon wichtig ist, miteinander gewisse Absprachen zu haben, die auch eine gewisse Verlässlichkeit beinhalten. Und auf der anderen Seite ist eine Paarbeziehung ja auch ein sich veränderndes, dynamisches System. Ne? Also ihr seid sehr, sehr lange schon zusammen, du und deine Frau, mein Mann und ich sind schon sehr lange zusammen. Wenn wir sozusagen am Anfang unserer Beziehung alles hätten festklopfen müssen für die nächsten 20 Jahre plus sozusagen, das wäre ja auch ein Gefängnis gewesen. Also da wären ja auch ganz viele Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten ausgeschlossen gewesen, die dann im Laufe der Zeit erst so gekommen
sind. Es geht ja gar
nicht,
genau. Also der Mensch entwickelt sich ja und das kann man ja weder antizipieren noch verhindern. Also ich finde also, weißt du, so was meint, also wenn man so Verhaltensweisen in Eheverträgen niederschreiben würde, weißt du, das wäre völlig, völlig sinnlos. Ja. Ich glaub's.
Also genau, mein Mann und ich sind seit 24 Jahren zusammen, kann ich erzählen. Wir haben sozusagen eine Art Silberhochzeit, aber natürlich nicht, weil wir haben ja nicht sofort geheiratet. Und aber ist schon eine lange Zeit einfach und wir werden ganz oft natürlich jetzt von Leuten gefragt im Sinne von, was ist das Geheimnis eurer langen, glücklichen Ehe? Und ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil das klingt immer so, als hätte man praktisch so ein Rezept, das man aber hütet, damit jemand anderes das auch reproduzieren kann, damit man das für sich behalten kann. Und so ist es ja nicht, sondern natürlich gibt es Dinge, die für uns gut sind und die uns stärken, aber die sind halt auch sehr wir-spezifisch so. Und ich muss schon auch sagen, wenn ich sozusagen auf diese 24 Jahre zurückblicke, die wir so als gemeinsame Wegstrecke unterwegs sind, da sehe ich viele Dinge, wo ich mir und uns, sag ich mal, anerkennend auf die Schulter klopfe und sage, das haben wir gut gemacht oder da haben wir irgendwie eine kluge Entscheidung getroffen oder da haben wir auch auf eine gute Weise nachjustiert, weil was vielleicht in eine nicht so gute Richtung lief. Aber ich gucke auch drauf und denke an ganz viele Stelle so, wir haben einfach krass Glück gehabt. Weißt du, als würde man praktisch, wenn man über so einen Graben auf so einem dünnen Seil balanciert ist, im Nachhinein drauf gucken und sagen, gut, dass wir nicht runtergeschaut haben. Weißt du, was ich meine? Also so ein bisschen
dieses... Ja, also das, genau. Ich glaube, dass, ja, weil man als Mensch ja immer im Nachhinein sagt, ja, wieso, passt schon, war schon easy, aber das Bild gefällt mir total gut, was das für ein, was da für Kräfte gewirkt haben, dass das aus irgendwelchen Gründen da beide auf dem Seil geblieben sind, das sind so die Erfahrungen, die man in diesen langen Beziehungen halt auch, glaube ich, unausweichlich machen muss, sonst wäre die Beziehung nicht so lang.
Ja, ja. Also ich habe mal so ein Interview gesehen vor einiger Zeit mit Esther Perel, die ja so eine ganz bekannte Paartherapeutin aus den USA ist, die auch ganz tolle Bücher geschrieben hat, die gesagt hat in diesem Interview, wir alle sind im Laufe unseres Lebens mit mindestens 4 Partnern zusammen. Und in manchen Beziehungen ist dieser Partner aber immer dieselbe Person.
Naja.
Und das war praktisch so ihre Rekapitulation zu ihrer auch schon sehr, sehr lange andauernden Ehe, dass sie sagte, ich bin sozusagen seit Jahrzehnten immer mit dem gleichen Mann zusammen, aber ich bin sozusagen auch in Beziehung mit 4 verschiedenen Menschen mindestens gewesen, weil einfach da so starke Transformationen stattgefunden haben. Und ich musste mich sozusagen, damit das halten konnte, letztlich in jede dieser Personen wieder neu verlieben und mit jeder dieser Person wieder eine neue Art von Beziehung knüpfen mit der gemeinsamen Geschichte im Gepäck. Und das fand ich irgendwie für mich persönlich ein sehr berührendes Bild.
Ja, also ich mag alles an dem Bild, mir fehlt nur die Ich-Perspektive. Also,
ja. Dass man sich selbst auch wandelt, meinst du?
Genau, dass man sich selbst wandelt und auch ist total, also ich versuche gerade das Wort muss zu vermeiden, aber ich denke, es ist fast unausweichlich, wenn sich nur einer wandelt, das wäre so aus meiner Wahrnehmung so ein Alarm, so ein Alarmzeichen. Mhm. Also so, sondern es ist immer einer kann sich das stärker vorstellen, das zu verändern als der andere. Das sind, glaube ich, so. Es gibt immer einen, der hätte es gerne mehr so, wie es ist, beharrend und der andere. Und diese Rolle wechselt, glaube ich, halt immer wieder so. Und wenn man dann immer nur so sagt, ja, also wieso? Ist doch alles super, Schatz. Also das fehlte mir jetzt in diesem Parallelbild. Ja. So als wäre sie schon sozusagen fertig und würde halt sich da immer wieder sagen, okay, jetzt ist sie eher irgendwie, Sondern das ist immer wieder ein neuer Tanz ist von zwei Leuten, die sich wechselseitig beeinflussen. Das finde ich so das eigentlich Spannende an so einer an Beziehung.
Ja, also ich glaube.
Und das, glaube ich, macht es so wahnsinnig schwer und auch, vielleicht könnte das auch der eine Grund sein, warum du so dich sofort tastest, sage ich jetzt mal übertrieben. Ja. Dass gerade deswegen, wegen dieser Historie und diesem Verwobenen von diesen zwei Personen, es so wahnsinnig schwer ist, da irgendeinen Rat zu geben. Also, so nach meiner persönlichen kleinen privaten Statistik sind die allermeisten Ratschläge, die man anderen Leuten gibt oder die man bekommt, dann letzten Endes doch nicht die richtigen. Also es gibt natürlich so ein paar Achsen wie, ne, also manche Ratschläge sind natürlich die richtigen, aber viele so in diesen Bereichen von should I stay or should I go oder so, da bringt immer jeder so seine eigenen Erfahrungen mit und es lässt sich ganz schwer übertragen.
Total. Ich glaube, was mir daran so gut gefallen hat, und das hat auch sicherlich was mit meiner persönlichen Biografie zu tun, ist, dass ja gerade Paare, die sich relativ jung kennengelernt haben und dann wirklich in so Langzeitbeziehungen auch schon sind, in der Phase, wo sie noch nicht 80 sind oder so, dass da natürlich auch man sich immer wieder so dieser Frage gegenüber sieht, sozusagen fehlt dir nicht was? Also ist das nicht normal, dass du sozusagen, dass man sozusagen mehrere Beziehungen gehabt haben muss, die aus irgendwelchen Gründen dann nicht dauerhaft waren, bevor man dann irgendwann dadurch gelernt hat, sozusagen, was dann die richtige Beziehung ist. Weißt du, was ich meine? Also ich erlebe das oft als so ein.
Meinst du so, wie erst die dritte Wohnung ist die richtige? Meinst du
ja, sowas? Ich erlebe also, das relativ häufig als so ein Narrativ, dass praktisch Leute sagen, der normale Weg ist, man datet und dann ist man mit jemandem zusammen und dann trennt man sich wieder, dann ist man mit jemand anders zusammen und aus jeder Beziehung nimmt man was mit und lernt was und irgendwann ist man dann an dem Punkt, wo man sagen kann, jetzt habe ich so ein bisschen meine Erkenntnisse gesammelt und mit Partnerperson Nummer 5 bis 35 irgendwann sage ich so, jetzt setteln wir irgendwie und jetzt weiß ich, wo ich angekommen bin und dadurch, dass mein Mann und ich uns eben so jung kennengelernt haben, habe ich schon manchmal so ein also habe ich mich schon immer mal wieder auch dieser Frage gegenüber gesehen, also wirklich auch direkt mir gestellt in persönlichen Gesprächen, ob ich nicht glaube, dass uns da sozusagen was fehlt, weißt du, in der Beziehungsbiografie, weil wir ja quasi dann eben nicht diese ganzen unterschiedlichen Beziehungen schon vorher hatten, aus denen man, wer weiß, was hätte lernen können. Und dieser Satz von Esther Perel zu sagen, auch wenn man mit einer derselben Person über viele Jahre zusammenbleibt, ist man immer wieder auch mit einer neuen Person in Beziehung, hat mir, glaube ich, da so eine Perspektive eröffnet zu sagen, das stimmt, wenn man sich jung kennenlernt und mit jemandem dann lange zusammen ist, tritt man ja nicht auf der Stelle. Also man bleibt ja nicht mit einem Abiturienten oder Erstsemesterstudierenden oder was auch immer, Auszubildenden in einer Beziehung über 25 Jahre, sondern man hat sich in irgendeiner Situation kennengelernt und dann verändert sich die Person, man selber verändert sich auch und man ist dann auch immer wieder in unterschiedlichen Beziehungen mit unterschiedlichen Personen, auch wenn man mit der gleichen Person in Beziehung ist. Und gerade wo ich das so erzähle, muss ich an das Buch LebenskomplizInnen denken von Nils Pickert.
Ah ja.
Hast du das gelesen?
Ja, ja, klar.
Das finde ich auch so ein tolles Buch. Und der hat seine Frau noch früher kennengelernt als mein Mann und ich. Also die waren so eine Mittelstufenliebe, so also wirklich sehr, sehr früh. Und er beschreibt das in seinem Buch an einem Punkt so, dass er sagt, ich bin nicht mehr mit diesem Mädchen zusammen, in das ich mich als, ich weiß nicht, Siebt- oder Achtklässler verliebt habe. Das wäre ja auch total absurd. Also für ein Mann Mitte 40 so. Und er beschreibt das dann so bildlich, dass er sagt, dieses Mädchen von damals, das sitzt immer noch im Klassenzimmer auf der Fensterbank und baumelt mit den Beinen so. Und die Frau, die aus diesem Mädchen geworden ist, die ist immer noch meine Lebenskomplizin. Und das ist, glaube ich, das, was mich daran so berührt und abgeholt hat, sozusagen, dass man nicht statisch bleibt, die Person, die man irgendwann mal war, als man als Paar sich gefunden hat, sondern dass man sozusagen sich verändert und wandelt und dass es auch immer wieder aufs Neue eine Entscheidung ist zu sagen, auch mit dieser Version sozusagen von dir, ne? Also mit der Version Mitte 40 oder wie auch immer, kann ich ganz viel anfangen und will ich zusammen sein und letztlich entscheidet man sich immer wieder aufs Neue füreinander. Man hat nicht einfach irgendwann mal vor 25 Jahren gesagt, der ist es so, sondern es ist letztlich so ein andauernder Prozess irgendwie. Ja.
Außerdem finde ich den Begriff Lebenskomplizin irgendwie, den hat er ja wirklich sehr, sehr schön
total
gefunden. Weil ich finde ja manchmal diese Formulierung, meine Frau, ich finde, das hat so, ich sage das wahnsinnig gerne und gleichzeitig hat es ja so eine, manchmal braucht man da ja auch unterschiedliche Formulierungen.
Ja, und aber dennoch, genau, wenn wir da versuchen, trotzdem mal so hinzugucken, ich meine, man sieht ja nicht in die Tiefen der meisten Beziehungen rein. Man sieht ja die Beziehungen der anderen meistens so von außen. Ne? Man sieht sozusagen Leute auf Partys oder Leute auf Elternabenden oder Leute im Freundeskreis oder in der Familie. Aber man weiß ja oft wenig über deren spezifische Dynamiken und deren Rituale untereinander. Und trotzdem kriegt man ja, finde ich, oft so ein Gefühl, wenn man Paaren, also jetzt nicht nur ganz kurz in der U-Bahn begegnet, sondern mit Paaren so ein bisschen Zeit verbringt, dass es so Paare gibt, die man erlebt, wo man so eine gewisse Wärme und Verbundenheit spürt, wo man so denkt, die scheinen es gut miteinander zu haben. Und es gibt so Paare, die sind gefühlt im Dauerstreit, aber irgendwie auch trotzdem so verbunden, dass man das Gefühl hat, die trennen sich auch nicht. Das ist einfach deren Ding, dass die ganze Zeit streiten, weißt du, was ich meine? Und es gibt Paare, wo man sich fragt, warum sind die überhaupt zusammen? Die scheinen sich eigentlich zu hassen. Und es gibt so unglaublich viele Facetten und man kriegt das natürlich nur so, ne, von außen mit. Und ich habe aber schon das Gefühl, dass diese Wahrnehmungen dann natürlich auch oft so zu so einem eigenen Abgleich dann führen, auch manchmal innerhalb der Paarbeziehung zu sagen, was sind wir da für ein Paar? Von welchen Paaren wollen wir uns so ein bisschen halt auch was abschneiden? Oder was sind so Sehnsuchtspaare, wo man so ein bisschen denkt, so in der Art würde ich mir wünschen, dass sich das bei uns auch anfühlt? Und was sind so ein bisschen die abschreckenden Beispiele, wo man denkt, das will ich auf keinen Fall? Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich habe totale Antworthemmungen. Also mir schießen so ein paar prototypische Paare, die du gerade beschreibst, natürlich auch sofort durch den Kopf. Und ich fühle das sehr, was du sagst und habe aber trotzdem so diese Hemmung, weil das ist so, wie wenn man du triffst ein Kind für 2 Minuten und es verhält sich gerade irgendwie kompliziert. Und wenn man dann sofort sagen würde, die Meyers, die haben aber irgendwie so ein Schratz, ja, dann
nur
würde man diesem Kind...
Kinder, ja.
Genau, was wir jetzt ja schon öfters besprochen haben, würde man ihm aus verschiedenen Gründen voll Unrecht tun. Und so kann es ja bei manchen dieser Paare auch sein. Und dennoch, gibt es da wirklich große Varianzen. Und meine Frau und ich natürlich uns manchmal schon angucken oder danach so denken, sagen, also so würde ich nicht wollen, dass wir miteinander umgehen. Oder so würde ich nicht wollen, dass du vor anderen mit mir sprichst oder solche Dinge.
Also ich habe mal gelesen, vor langer Zeit ein Interview mit einem Psychologen, der tatsächlich sagte, dass so diese typischen Gespräche im Auto auf dem Heimweg, so im Sinne von, also so wie die würden wir aber nicht, dass das tatsächlich ein beziehungsstabilisierendes Element ist. Also, dass das wirklich einer Paarbeziehung auch gut tut, im positiven Sinne sich auch abzugrenzen. Es geht nicht um ein Lästern oder ein Abwerten, aber dieses Rückversichern, ne?
So ist dir auch aufgefallen, wie in dem Moment X wollte, dass Y irgendwie das wertschätzt, aber konnte nicht, weil Y, also genau, natürlich, klar. Ich glaube, dass man in dem Moment spricht man irgendwie ein bisschen auch über sich selber. Genau.
Ja. Und also, was ich persönlich erzählen kann, und ich weiß nicht, ob das eine generalisierbare Erfahrung ist, aber was ich schon in Erinnerung habe, ist, dass ich so als Kind, also nicht so ganz kleines Kind, sondern so ein bisschen älteres Kind und Jugendliche und so, dieses Thema, sag ich mal, Beziehungen und Beziehungsdynamiken irgendwie spannend fand. Und als Kind hat man ja manchmal dann so Einblicke einfach in verschiedene Elternhäuser. Aber man ist bei Leuten zu Besuch und man kriegt mit, es gibt Mütter, die werden ab und zu mal von den Vätern der Freundin in den Arm genommen. Und es gibt Eltern, die scheinen, wenn man bei Kindern zu Hause ist, niemals miteinander zu reden. Und das sind ja dann nicht nur so 2 Minuten Einblicke, sondern man ist da ja teilweise Tage und Wochen lang zu Besuch und kriegt einfach sehr unterschiedliche Dynamiken mit. Und ich habe als Jugendliche in Erinnerung, dass ich das einfach sehr interessiert beobachtet und so in mich aufgenommen habe. Nicht im Sinne von bewerten oder sowas und auch nicht im Sinne von mir steht da jetzt irgendein Urteil über die Ehe von irgendwelchen Leuten zu, die mich eigentlich nicht so interessieren, sondern ich habe sozusagen für mich versucht, da so ein bisschen raus zu extrahieren, weißt du, so ein bisschen wie die Formel gelingender Beziehungen. Also was sind so kleine Bestandteile, die ich bei verschiedenen Paaren in meinem persönlichen Umfeld, in der Familie oder im Freundeskreis oder so sehe, wo ich denke, ach, das finde ich schön. Und was sind so Dinge, die machen mir kein gutes Gefühl? Und das können ganz kleine Sachen sein, dass ich mich erinnere, wir waren irgendwie bei, weißt du, Freunden der Familie zu Besuch und es gab irgendwie so eine Art Frühstück, Brunch-Ding und dann legte irgendwie der Mann, der Gastgeber sozusagen seiner Frau einmal so den Arm um die Schulter und der Tisch war total gedeckt. Es war ungefähr alles da, was man sich wünschen kann. Und er sagte trotzdem nochmal so, findest du hier was du magst oder soll ich dir noch was anderes machen? Und das war irgendwie in dem Moment so eine rührende Geste. Ich habe keine Ahnung, was der Hintergrund war, ob die Frau vielleicht Unverträglichkeiten hatte oder, also weißt du, das weiß man alles nicht, aber ich fand es irgendwie, also ich habe mir so gedacht, oh, das ist voll nett, das würde ich auch machen wollen, so in der Beziehung, das klingt nach was Gesundem, ja, und umgekehrt gab es ab und zu mal so Sachen, wo man, ne, Momente mitbekommt, wo in einem öffentlichen Raum ein Ehepaar sich gegenseitig beschämt oder sich so niedermacht oder so verächtlich übereinander spricht, ne, wo du merkst, jemand erzählt eine Geschichte, die der anderen Person total unangenehm ist und die Person merkt es einfach nicht und redet einfach immer weiter und die Person nebendran wird immer kleiner und stiller, so, wo ich so dachte, schon so mit 12 oder so, das sieht für mich nicht nach was Erstrebenswertem aus. Wenn ich irgendwann mal erwachsen bin und in der Beziehung, will ich nicht mit jemandem zusammen sein, der sich so verhält. So, weißt du? Und das fand ich tatsächlich so ganz wertvoll in so einem Kontext, wo ich selber noch weit entfernt war von selbst in der Beziehung sein wollen, einfach mal so ein bisschen rechts und links zu gucken. Gar nicht, wer ist ein gutes Paar, wer ist ein schlechtes Paar, sondern was sind so Kleinigkeiten, die für mich sich sicher und liebevoll und gut und nährend anfühlen und was sind sowas, was man heute vielleicht Red Flags nennen würde, ne? Also so Dinge, wo man denkt, das will ich auf keinen Fall.
Für mich spricht daraus auch etwas, was, weil ich jetzt vorhin so einerseits schon sagte, ja, man muss immer alles sehr individuell betrachten und so, was da noch bei mir gefehlt hat, ist, dass ich das selber auch erst verstehen musste, dass es dennoch Muster gibt, die sich in vielen, vielen, vielen Beziehungen wiederholen. Und ich weiß noch, wie ich irgendwann mal ein Buch las und immer so dachte so, das ist ja wie bei uns oder so. Und immer, und dieser Gedanke, der hatte so 2 Dinge. Das war einerseits sowas Entlastendes und gleichzeitig sowas Banalisierendes. Also so.
Wir sind gar nicht so besonders.
Ja, oder wir sind halt sozusagen, genau, ja, wir sind, also dass es schon so prototypische Muster gibt, die sich in vielen Arten von Beziehungen doch immer und wieder einstellen, sodass man davon schon lernen kann, was hat anderen Paaren gut getan oder was waren halt Sachen, die haben Paaren halt, wie sagst du eben, die eigentlich alles nur noch schlimmer gemacht haben. Oder einfach auch, dass es dazugehört zu einer Beziehung, dass es schwere Zeiten gibt, aber man von anderen Paaren lernen kann, sozusagen, wie komme ich da möglichst schnell und mit wenig Beschädigung halt wieder raus.
So. Ja. Und also ich bin ja keine Paartherapeutin und bin da jetzt nicht irgendwie in den allertiefsten Tiefen der Forschung drin, aber was ich weiß, auch aus Gesprächen mit ExpertInnen zu diesem Thema und auch vielen, was ich gelesen habe, ist, dass eben gerade beim Thema Partnersuche und auch Beziehungsgestaltung sehr, sehr vieles unbewusst passiert, dass wir ganz viele Muster sozusagen in uns tragen und auch reproduzieren und oft das gar nicht merken, dass das eigentlich gar nicht unsere eigenen Muster sind. Und das sind teilweise gesellschaftliche Muster, also gerade so das Thema Geschlechterrollen, ne? Paar sein im Patriarchat, ja, dass sozusagen einfach Männer intuitiv oft sich in Beziehungen anders verhalten, sich auch andere Rechte herausnehmen als Frauen. Und zwar nicht, weil sie alle einfach, ne, Arschlöcher sind oder irgendwie so. Also da geht es nicht um individuelle Wertung, sondern eine Sozialisation als Junge und als Mann ist eine andere als eine Sozialisation als Mädchen oder Frau. Und dadurch entstehen bestimmte Dynamiken, die sind nahezu universal in Mann-Frau-Beziehungen. Ja? Es gibt natürlich auch ganz viele andere Beziehungen. Aber da ist es wirklich ein aktiver Schritt der Auseinandersetzung, der notwendig ist, um aus diesen Mustern sozusagen auszubrechen und nicht zu sagen, hey, im Vergleich zu anderen Männern mache ich doch schon voll viel. Ja. Warum bist du immer noch nicht zufrieden? So. Und diese Muster sind sehr stark und genauso stark sind natürlich auch persönlich-biografische Muster, also so Bindungsmuster und Prägungen. Und auch da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man nicht so in so einen Determinismus verfällt. Also das war in den letzten Jahren teilweise so ein Trend, dass es so ein paar Bücher gab, quasi analysiere, welcher Bindungstyp du bist und dann verstehst du alles, was in deinen Beziehungen bisher falsch gelaufen ist. Und dann gibt es halt so Formeln im Sinne von, wenn ein unsicher gebundener Mensch und ein sicher gebundener Mensch eine Beziehung eingeht, wird immer das passieren, als wären das so ganz statische und unveränderbare Zustände. Und dabei ist unser Bindungsmuster, unsere Bindungsprägung auch nur ein Teil unserer Persönlichkeit und eben auch reflektierbar und veränderbar. Und trotzdem ist es so, da gibt es ganz, ganz, ganz viel Forschung dazu, dass die Bindungserfahrungen, die wir als Kinder gemacht haben, wie verlässlich, wie sicher waren die ganz frühen Liebesbeziehungserfahrungen, die wir mit unseren Eltern oder mit anderen sehr nahen Bindungspersonen gemacht haben, sehr viel Einfluss darauf haben, wie wir uns eben auch später als Erwachsene in Bindungsbeziehungen, ne, also auch in Paarbeziehungen verhalten, ob unser Muster eher ist, wenn es schwierig wird, zu fliehen oder ob unser Muster eher ist, wenn es schwierig wird, ganz viel zu reden und zu erklären und ganz viel zu kämpfen.
Oder anzugreifen. Ja.
So, und ob wir uns leicht damit tun, einem anderen Menschen zu vertrauen oder ob wir so eher so ein gewisses Kontrollbedürfnis haben und immer sozusagen so ein Sicherheitsnetz brauchen im Sinne von, ich muss nochmal überprüfen, ob das auch wirklich stimmt, was die Person gesagt hat, ob wir unbewusst unsere Partnerperson immer wieder solchen Tests aussetzen, weißt du, so Loyalitäts- und Treue-Tests oder ob wir davon total weit weg sind, weil das einfach in unserer Beziehungsbiografie nie eine Rolle gespielt hat, dass man irgendjemanden testen muss. Da wirkt schon sehr, sehr vieles auch im Unbewussten und deswegen sind eben auch viele dieser Beziehungsratschläge, wie man sie irgendwie in so Zeitschriften oder so findet, im Sinne von bringen Sie doch mal Blumen mit und so, eben diese Oberflächenkosmetik, weil solange man sich nicht anguckt, was da an Mustern so ein bisschen unterschwelliger auch wirkt, solche kleinen Rituale und Gesten eben oft nicht ausreichen, um wirklich was in der Beziehung zu verändern, ne?
Genau, das Problem ist jetzt, dass wir so viele Aspekte haben.
Ja. Hier schwirrt schon der Kopf.
Es ist gar nicht so kompliziert, es ist nur halt einfach vielschichtig, aber sich so schrittweise das so ein bisschen, ich überlege immer, ne, wie und wann hast du dir das einerseits drauf geschafft und andererseits wann und wie hat das vielleicht in eurer Beziehung irgendwie auch einen Unterschied gemacht? Und das, um das jetzt irgendwie so ein bisschen, ich glaube, dass es zumindest so zwei Achsen gibt. Das eine ist, ich sollte für mich selber, so viel ich kann, Verantwortung übernehmen, also für mich und meine Bedürfnisse und mein Verhalten. Und ich sollte versuchen, mit dir in Austausch, in Kommunikation zu gehen und sei jetzt zumindest diese kleinen Begegnungen, was du vorhin meintest mit den Paaren im Auto oder so, um immer zu sagen, okay, wo kriege ich eine Kommunikation hin? Weil statisch immer donnerstags Blumen irgendwo an der Tanke zu kaufen, mag einen Unterschied machen. Ich glaube, so ganz genereller Ratschlag ist das wahrscheinlich jetzt eher nicht, um eine Beziehung irgendwie in Bewegung zu halten. Ja.
Ja.
Aber dieser Austausch, also ich denke, dass schon die schwierige Frage immer ist, dieses, wie kriege ich halt von dir mit, wie es dir so geht und was dich so bewegt. Und da gibt es ja dann auch wieder sehr formelhafte Ratschläge über Paarkommunikation. Und an deinem höre ich, dass du da auch, also da kann man auch viel falsch machen. Aber das ist halt die Frage, finde ich schon. Wo findet man im eng getakteten Elternsein, der Tag ist voll, wie du es vorhin so schön gesagt hast, von Tupperdosen bis sonst was, wo kriegt man da den Moment hin, um zu sagen, ohne zu fragen, und wie geht's dir denn so, halt ein bisschen mitzukriegen, was, um halt bei dir am Laufenden zu bleiben.
Ja,
das,
ja,
glaube ich, auf sehr individueller Beziehungspaarebene, that would be it. Ja.
Also es ist definitiv so, dass für viele Paare das erstmal wichtig ist, sich darüber im Klaren zu sein, das ist das, was du aus dem Telefonat vorhin nochmal so zitiert hast, dass wenn unsere Liebesbeziehung die Basis ist, aus der diese Familie erwachsen ist, dann können wir diese Liebesbeziehung nicht einfach für ein paar Jahre auf Eis legen, weil sowieso gerade alles so stressig ist und dann erwarten, dass wir sozusagen irgendwann da wieder zurückkommen und quasi sagen, so und jetzt mal wieder haben wir mal wieder Zeit, Liebespaar zu sein, lass einfach genau da anknüpfen, wo wir losgelassen hatten, sondern dann muss ich einen Weg finden als Paar oder müssen wir einen Weg finden als Paar, auch in einer Phase, wo sehr vieles anders ist, wo sehr viele Dinge sich verändert haben, Belastungs- und Anstrengungsfaktoren dazugekommen sind, weiter diese Beziehung zu pflegen und in gewisser Weise auch zu priorisieren. Und ich beobachte bei sehr vielen Familien, dass sie quasi mit der Geburt des ersten Kindes gemeinsam beschließen, unsere erste Priorität hat jetzt unser Kind. Das ist das Wichtigste und das verbindet uns auch, ne? Also wir lieben beide niemanden mehr als dieses kleine Wesen. Und alles, was uns wichtig ist, ist, dass es diesem Kind gut geht. Wir können zurückstecken. Und zu einem gewissen Grad ist das absolut normal, dass wenn wir Eltern werden, die sagen, erstmal das Baby, ne? Und das braucht es auch. Also diese Möglichkeit, auch Bedürfnisse ein Stück weit zurückzustellen, ist auch ein Schritt des Erwachsenwerdens. Und gleichzeitig kann dieses, das Kind steht über allem, das Kind ist unser Bindeglied, alles dreht sich ums Kind, wir wollen diesem Kind auch nichts zumuten, auch keinen Abstand von uns Eltern, so dass wir mal wieder uns zu zweit begegnen können, kann eben auch ungut sein für die Beziehungsdynamik. Und was ich zum Beispiel, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu müssen, erzählen kann, ist, dass wir bei unserem ersten Kind lange für uns dachten, sowas wie Paarzeit ist quasi überbewertet. Wir sind ja auch als Paar zusammen, wenn wir gemeinsam mit unserem Kind spielen oder so. Und ich bin immer noch der Ansicht, dass wir nicht permanent Wellnesswochenenden und Candlelight-Dinner brauchen, ja, um irgendwie als Paar in Verbindung bleiben zu können. Und dass wir uns auch als Paar finden und erleben können in gemeinsamen Aktivitäten und Zeiten, die wir mit unseren Kindern verbringen. Und trotzdem habe ich von Kind zu Kind mehr gemerkt, wie wichtig es für meinen Mann und mich war, so gewisse Schutzräume zu schaffen. Und das kann auch mal ein Frühstück sein oder eine Mittagspause, die man miteinander verbringt oder ein in Ruhe geführtes Telefonat, wenn einer von uns auf Reisen ist, wo wir tatsächlich auch dieses Dogma, das Kind steht über allem, so ein bisschen vom Sockel schubsen mussten und sagen mussten, nee, wir sind die Basis von allem. Die Kinder sind heiß geliebt und denen soll es immer gut gehen. Aber wenn ein Kind ungern bei einer Babysitter-Person bleibt, aber es ihm da grundsätzlich okay geht und wir davon profitieren, einfach mal auch einen Moment als Paar zu haben, dann ist das unterm Strich eine gute Entscheidung für unsere Familie und keine egoistische oder ne? Gemeine Entscheidung, sondern das ist was, was uns ja die Basis rettet, sozusagen, auf der dieses ganze Familienkonstrukt steht. Weißt du, was ich meine?
Ja, definitiv ja. Ich hatte nur darüber nachgedacht, dass dennoch natürlich diese Kinderebene auch eine Beziehung halten und tragen kann, ein Stück weit. Also
natürlich.
Darüber war ich jetzt ein bisschen, um echt sein, in Gedanken, weil ich dachte, ja, das stimmt, also diese Paarebene ist definitiv das, was wir uns erhalten und bewahren müssen. Und doch kann es ja manchmal sein, dass eine Beziehung eine gewisse Zeit lang nur deswegen Bestand hat, weil es diese Kinder- und diese Elternebene gibt. Nur umso dringender, glaube ich, ist es dann wieder zurückzukommen und zu sagen, so, und wo sind wir denn wieder als Paar? Weißt du, ich wollte die ich habe gerade überlegt, ob man diese beiden Ebenen wirklich gegeneinander ausspielen kann. Also
nee,
These,
kann man nicht.
Ich denke, das ist schon glückliche Paare gibt, die lange zusammen sind, die aber auch Phasen hatten, in denen sie nur als Eltern funktioniert haben. Ja. Und dank dessen sie heute das Glück haben, ein glückliches Paar zu sein.
Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Und also zum Beispiel, wenn ich irgendwo lese, diesen häufig verwendeten Satz, ich bin nicht nur Mutter, ich bin auch noch Frau, so, dann zucke ich immer so ein bisschen zusammen, weil ich für mich in meinem persönlichen Erleben das nicht als einen Widerspruch empfinde. Also ich kann gleichzeitig Frau und Mutter sein und ich lasse mein Mutter-Ich auch nicht, sag ich immer, zu Hause, wenn ich mit meinem Partner alleine spazieren gehe oder ins Kino gehe oder irgendwas. Und das würde sich für mich ganz schwierig anfühlen, wenn so ein wichtiger Teil unserer gemeinsamen Geschichte und unserer gemeinsamen Beziehung, wie unsere gemeinsamen Kinder, quasi draußen bleiben müssten, damit wir uns als Liebespaar noch finden können. Sondern es ist bei uns ganz oft so, dass wenn wir sozusagen Gelegenheit haben, mal zu zweit zu quatschen, dass wir erst über unsere Kinder reden und über verschiedene Dinge, die uns, und das wäre ganz blöd. Also es gibt so Beziehungsratgeber, in denen dann steht, das ist quasi verboten. Also machen sie ein Date aus und die Regel ist, sie dürfen nicht über ihre Kinder reden. Und das wäre zum Beispiel für uns ganz schlimm, weil das auch ein ganz wichtiger und sozusagen organischer Teil unserer Verbindung ist, gemeinsam darüber zu sprechen, wie es uns mit verschiedenen Situationen mit unseren Kindern ging. Und dann entsteht ganz automatisch auch ein Gespräch über andere Themen, ne? Wenn man sozusagen dieses Thema gut behandelt hat. So. Und das kann ja was sehr, sehr Verbindendes auch sein, zu merken, wir sind auch ein gutes Elternteam. Und umgekehrt merke ich auch, dass für ganz viele Paarbeziehungen tatsächlich auch Konflikte in der gemeinsamen Elternschaft eine sehr große Belastung darstellen. Also wenn ich mit einer Person ein Kind bekomme und dann wirklich merke, unser Umgang und unser Blick auf dieses Kind gehen fundamental auseinander. Mhm. Also nicht in Details, jeder hat seinen eigenen Stil, sondern eine Person entpuppt sich als immer autoritärer und eine andere Person hält es im Herzen nicht aus. Also diese, diese Härte oder diesen Blick aufs Kind, das hat dann natürlich auch Einfluss auf alle anderen Ebenen der Beziehung, weil da geht es ja letztlich auch darum zu sagen, mit was für einem Mensch bin ich da zusammen und was für ein Menschenbild halt der. Und dann ist es ja auch kein zielführender Tipp zu sagen, klammert das doch einfach mal aus und konzentriert euch auf eure gemeinsame Liebe zu Musicals oder irgendwas, sondern das sind ja so essentielle Themen, dass man da dann auch miteinander in einen Austausch kommen muss und schauen muss, wie kommen wir da wieder zusammen, ne? Oder wie können wir mit Wertschätzung da auch mit unseren Unterschieden umgehen. Aber das ist zum Beispiel was, da kriege ich ganz oft Fragen dazu, wie geht man damit um, wenn diese Haltung dem Kind oder den Kindern gegenüber so fundamental verschieden ist. Mhm. Und das ist eine der Fragen, wo ich wirklich regelmäßig auch bei Vorträgen einfach nur sagen kann, ich finde es wahnsinnig schwer, ich hoffe, ihr könnt da im Austausch bleiben und eine Lösung finden. Ich habe da auch kein Patentrezept, weil ich auch mich selbst gut genug kenne, um zu wissen, ein Partner, der so in den absoluten Grundwerten im Umgang mit unseren Kindern nicht mit mir kompatibel ist, wäre für mich auf Dauer wirklich sozusagen ein Dealbreaker, weil mir das so wichtig ist, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Wie gesagt, nicht was kleine Details angeht. Wir können über Ernährung und über alles reden, aber wenn ich das Gefühl hätte, eine Person trägt diesen grundsätzlich zugewandten, respektvollen Umgang mit unseren Kindern nicht mit, das könnte ich nicht aushalten auf Dauer. Und umgekehrt, und da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, für mich persönlich in meiner Beziehung, in meiner Ehe, ist es ein ganz, ganz großes stabilisierendes Element unserer Beziehung, würde ich sagen, meinen Mann eben auch als einen sehr liebevollen und präsenten Vater zu erleben. Also ich liebe das, ihm zuzuschauen, wie er unsere Kinder weckt oder mit denen Hausaufgaben macht oder mit denen spielt oder irgendwas macht. Und dann gucke ich ihn an und denke, Mensch, das ist so ein toller Papa. Und das macht dann für mich auch ihn noch mal so viel attraktiver und besonderer, weil ich einfach diese Ebenen auch nicht voneinander trennen kann. Ich will ja nicht mit irgendeinem Mann zusammen sein, der zufällig auch noch der Vater meiner Kinder ist, sondern ich will ja auch einen guten Vater für meine Kinder als meinen Partner haben.
Ja, voll. Also ich könnte jetzt eigentlich nur in schlechteren Worten wiederholen, alles, was du gesagt hast, weil ich finde es eigentlich schön, wie wir das jetzt erst aufgedröselt haben und dann wieder verbunden haben. Ne? Zu Anfang versuchte ich ja noch mehr sozusagen, ja, das eine ist die Paarbeziehung, da entwickeln sich Individuen ihr Leben lang weiter, ist da parallel und so. Und andererseits kommt die Elternebene dazu und die packt dann zum Teil erstmal auch nur viel Druck aufs System. Aber dann ist es ja so dieses, also ich kann dich nur lieben, wenn du nicht gemein zu meinem Kind bist und gleichzeitig kann ich dich mehr lieben, weil ich sehe, wie du dich mit dir selber, mit mir und diesem Kind auseinandersetzt und da als Person wächst, dass das eigentlich dann schon eine bereichernde Ebene sein kann für die Beziehungsebene. Ja,
ja. Ja. Was ich so ganz spannend fand, war, ich habe mir dann für was Familie leichter macht, eben wirklich mich auch so ein bisschen in die Forschung zu Paarbeziehungen vertieft. Und da gibt es so ein paar Koryphäen in diesem Bereich und ein absolutes sozusagen Koryphäenpaar der Beziehungsforschung ist das Ehepaar Gottman, ne? John und Julie Gottman aus den USA, die ein berühmtes sogenanntes Love Lab gegründet haben. Also die haben quasi wirklich gesagt, wir müssen mal im Detail erforschen, was unterscheidet glückliche von unglücklichen Paarbeziehungen, was machen diese Paare anders sozusagen. Und dann haben die praktisch eine Art Ferienwohnungen eingerichtet, da ziehen dann Paare ein, teilweise mit Kinder, teilweise ohne und leben dort einen relativ normalen Alltag, werden aber die ganze Zeit gefilmt, natürlich mit ihrem Einverständnis und dann werden okay. WissenschaftlerInnen sozusagen verschiedene Details ihrer Alltagsinteraktionen aus, ne? Und da konnten eben die Gottmans sozusagen aus diesen Forschungen eine Art Formel entwickeln, wo sie sagen, wenn sie ein paar mehrere Wochen sozusagen beobachtet haben in dieser Weise und sozusagen die kleinen und feinen Interaktionen analysiert haben, wie die miteinander reden, wie die miteinander umgehen, nonverbale und verbale Kommunikationsmuster analysiert haben, dann konnten die mit, ich glaube, 97%iger Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob dieses Paar sich in den nächsten Jahren trennt oder nicht. Und das ist schon krass, weil man ja denkt, Paare sind so individuell, sind so verschieden, wie soll sich das alles auf so eine Formel bringen lassen, ne? Und ich kann jetzt nicht die gesamte Forschung im Detail wiedergeben, aber was sozusagen die Essenz aus dieser Love Lab Forschung war, war zu sagen, es kommt auf die feinen Verbindungssignale an. Und das ist wieder so interessant, weil wir da letztlich wieder bei der Bindungsforschung sind. Wenn wir sozusagen von kleinen Kindern sprechen und darüber, was die brauchen für sichere Bindungsbeziehungen, was wir hoch und runter auch immer wieder in verschiedenen Podcast-Folgen besprochen haben, dann geht es immer wieder um dieses Verbindungssignal. Das Kind braucht etwas, äußert ein Bedürfnis, einen Wunsch, ein Gefühl und braucht eine Antwort darauf. Es braucht Feinfühligkeit und Responsivität. Und letztlich haben die Gottmans nachgewiesen, dass erwachsene Liebesbeziehungen im Grunde von demselben Prinzip leben. Wir als Menschen, die wir miteinander in einer Beziehung sind, werfen dem Gegenüber ein Signal zu, ein Gefühl, ein Bedürfnis, einen Blick, eine Geste, ein Anfang einer Geschichte, was auch immer.
Ein Schrei, genau.
Ja, und wir brauchen eine Antwort. Wir brauchen auch Feinfühligkeit und Responsivität. Und es liegt in der Natur des Menschseins, dass immer wieder diese Verbindungssignale auch mal ins Leere laufen, weil jemand müde ist, abgelenkt ist, gerade arbeitet, was am Handy macht, so. Und bis zu einem gewissen Grad verträgt unser Bindungssystem diese Nicht-Responsivität. Genauso wie auch kein Kind Schaden nimmt, wenn es mal ruft und wir es nicht sofort hören. Aber die Zahl der beantworteten, und zwar auch positiv und liebevoll beantworteten Bindungssignale sollte deutlich überwiegen. Und da haben die Gottmans eben diese 5-zu-1-Formel entwickelt, zu sagen, es müssen sozusagen 5-mal mehr gelungene Verbindungsinteraktionen.
Ach, da kommt das her. Fünfmal, zweimal Kritik, 5, das war mir immer zu schablonenhaft. Aber
ja,
ach,
genau,
da, so, das ist der Hintergrund. Genau, man kriegt dann immer nur diese blöde Schablone.
Genau, ja, es geht nicht um Schablonen, sondern das ist sozusagen das Ergebnis der Forschung. Und auch da gibt es natürlich, da geht es nicht darum zu sagen, jeden einzelnen Tag muss man sozusagen bis 5 zählen und dann darf man sich einmal vermasseln erlauben. Es geht sozusagen um die große Summe der Dinge. Und das klingt erstmal fast so ein bisschen banal zu sagen, ja, seid halt nett zueinander. Aber die Gottmans haben das in ihren Büchern extrem schön aufgeschlüsselt, wie wirklich so Winzigkeiten dann auch im Alltag einen Unterschied machen können. Und was das Positive, finde ich, für Eltern ist, ist, dass sie eben auch noch mal so ganz klar offenlegen, um eine Beziehung, die vielleicht auch ein bisschen in Schieflage raten ist, in eine positive Richtung zu lenken, braucht es oft nicht die großen Interventionen, braucht es nicht das paar Wochenende, jede Woche ein Babysitter, wir müssen alles ändern, sondern so kleine Dinge wie, wenn mein Partner oder meine Partnerin nach Hause kommt, gehe ich zur Tür und begrüße diese Person und ignoriere quasi dieses Nachhausekommen nicht. Und wenn mich jemand anguckt, dann gucke ich zurück. Und wenn mich jemand anlächelt, dann lächle ich zurück. Und wenn jemand sagt, heute war auf der A8 viel los, ja, dann denke ich für mich nicht, ja, das ist mir voll egal, was interessiert mich der Straßenverkehr, sondern ich interpretiere das als ne, Verbindungssignal. Als Angebot, ja. Da erzählt mir jemand was von seinem Tag und dann kann ich das beantworten. Ich muss da nicht einen riesen Roman erzählen, aber ich kann sagen, oh ja, das klingt anstrengend, wie ging's dir? Also, oder was auch immer damit. Und all diese kleinen Interaktionen können einen großen Unterschied machen. Das finde ich einfach wichtig und das ist auch was, worüber man als Paar wirklich auch in Austausch kommen kann, zu sagen, wie können wir da so ein bisschen achtsamer vielleicht auch wieder sein? Was wünschst du dir, was wünsche ich mir in kleinen Alltagssituationen? Ne, es macht einen Unterschied, ob ich nach Hause komme und jemand drückt mir quasi wortlos ein Baby in die Hand und sagt, ich gehe duschen. Oder sagt, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ich würde jetzt gern duschen gehen. So, ne? Und das fand ich also eine wertvolle und wichtige Erkenntnis. Und eine zweite Erkenntnis, die ich jetzt einfach herausgreifen will, in meinem Buch beschreibe ich noch sehr viel mehr, die ich auch so wertvoll fand, weil ich mich darin auch selber so wiedergefunden habe, ist, dass die Gottmans identifiziert haben, dass in den meisten glücklichen Langzeitbeziehungen es sogenannte Unlösbare gibt. Du erinnerst dich vielleicht vom Lesen, ich hatte dir noch davon erzählt.
Das Skelett im Keller.
Genau, dass ein Paar aber auf eine gesunde Weise in die eigene Beziehung integriert hat. Also, dass sie praktisch sagen, es gibt fast keine Langzeitbeziehung, wo es nicht irgendein Problem gibt oder irgendein Schmerzthema gibt, das sozusagen dieses Paar seit Jahren schon begleitet und sich nicht auflösen lässt. Ja? Das kann zum Beispiel, jetzt einfach um was rauszugreifen, die Diskussion um den richtigen Wohnort sein. Ne? Wenn jetzt ein Paar sich gefunden hat und eine Person sagt, ich bin der totale Stadtmensch und ich bin mega verwurzelt in Berlin oder was und ich gehe hier nicht weg, das gehört zu mir und eine andere Person hat eigentlich immer davon geträumt, irgendwann mal am Meer zu leben und so direkt an der Nordsee oder was, dann und das war so ihr Lebenstraum, dann müssen die, wenn sie sich ein gemeinsames Leben aufbauen wollen und nicht sagen wollen, okay, wir machen eine Distanzbeziehung, um uns dieses jeweils zu erfüllen, muss irgendjemand quasi nachgeben und muss ein Stück weit auch mit diesem Schmerz leben, dass ein gewisser Anteil, ein gewisser Wunsch, ne, unerfüllt bleibt. Und es gibt dann, und es gibt natürlich auch ganz viele andere Themen, die da so zum Unlösbaren werden können. Und was in sehr vielen Beziehungen eben passiert, was die Gottmans dann beschreiben, ist, dass sozusagen jedes Mal, wenn irgendwas Schweres oder Schmerzvolles in einer Beziehung passiert, dieses Thema dann nochmal rausgeholt wird. Im Sinne
von. Genau. Wenn mir die Argumente ausgehen.
Jetzt muss ich mit zu diesem Geburtstag, auf den ich keinen Bock habe, und wegen dir wohne ich auch nicht am Meer.
Ja, genau.
Ja, und jetzt kriege ich kein drittes Kind von dir, das willst du auch nicht und das Meer hast du mir auch schon verwehrt, weißt du? Also solche Sachen. Und da beschreiben die Gottmans eben, dass sehr viele Paare immer wieder gegen diese Unlösbaren stoßen und sie vergleichen das mit so einem alten Schrank, den jemand geerbt hat und der einfach im Flur steht und man haut sich immer wieder den Zeh daran an und denkt, warum steht dieses mistige Teil immer noch hier? Wir müssen das doch mal loswerden können. Und dass eben das Geheimnis glücklicher Paare teilweise darin besteht, zu akzeptieren, dass es diesen Schrank gibt, dass der da ist, dass der auch immer mal wieder wehtun wird, wenn man dagegen knallt und dass man trotzdem ein gutes Leben miteinander führen kann, dass man sich entscheiden kann zu sagen, dieses Unlösbare ist ein Schmerzpunkt unserer Beziehung, den werden wir nicht los, aber das Gute überwiegt und wir entscheiden uns gemeinsam sozusagen einen Umgang zu finden mit diesem Unlösbaren, der uns trotzdem ein gutes Miteinander und ein gutes Leben ermöglicht und wir erkennen dieses Muster, dass sozusagen der Umgang mit diesem Unlösbaren besondere Achtsamkeit und Vorsicht verlangt, dass wir uns das nicht gegenseitig um die Ohren hauen sollten, dass wir uns da ne, diesem Thema vorsichtig nähern müssen und gleichzeitig können wir anerkennen, das ist da und was wir haben, ist trotzdem gut. Und das fand ich irgendwie total wertvoll und wichtig, weil ich selbst auch solche Unlösbaren kenne und tatsächlich immer mal wieder auch wirklich sehr verzweifelt war im Sinne von, das kann doch nicht sein, dass wir seit 20 Jahren an diesem gleichen Thema rummachen. Und dann hat sich das total entlastend angefühlt zu merken, das sagt nichts aus darüber, ob wir als Paar glücklich sein können oder nicht. Die Frage ist, wie wir mit sowas umgehen, dass es halt solche schweren Themen gibt.
Genau. Und das ist auch, das meinte ich vorhin mit diesem Skelett im Keller, dass es eben keine gute Idee ist, das dann immer wieder auszubuddeln, um es dann wieder in den Keller einzubuddeln, weil man da einfach auch nicht weiterkommt. Sondern man sollte Sachen dann auch mal da lassen, auch wenn man sich manchmal den Zeh an ihnen anhaut. Ja. Mhm.
Ja, ach, es ist einfach ein so spannendes Thema. Man könnte noch so viel mehr dazu sagen. Wir haben jetzt über ganz viele Ebenen auch von Paarbeziehungen noch gar nicht gesprochen. Aber wir haben ja von Anfang an gesagt, es ist ein bisschen eine Annäherung. Und ich glaube, was relativ deutlich geworden ist, ist auch so in unserem Gespräch, ist, dass es natürlich total hilft, wenn man als Paar so eine Ebene hat, wo man miteinander kommunizieren kann, auch über die eigene Beziehung. Also wo man ein bisschen so eine Metadiskussion manchmal auch führen kann im Sinne von, weißt du, wie geht's uns miteinander? Wollen wir an unseren Mustern, Prägungen, Systemen irgendwas ändern? Sehr, sehr viele Paare haben sicherlich auch einfach die Schwierigkeit von so einer gewissen Sprachlosigkeit, was ihre eigene Liebesbeziehung angeht, ne, überhaupt in Austausch zu kommen, ohne Vorwürfe und ohne Schuldzuweisungen darüber, wie geht's dir und wie geht's mir in diesem Beziehungssetting. Und das ist natürlich der Anfang, dass man was verändern kann oder dass man auch gemeinsam in Austausch da sein kann. Und ich glaube, dass Elternschaft da eine Chance sein kann, weil wir müssen ja als Eltern oder sollten als Eltern hoffentlich viel in Austausch sein über Bedürfnisse, ne, unserer Kinder, wer braucht wann was. Und das kann ja auch ein Anfangspunkt sein, zu sagen, wir müssen auch über uns und unsere Bedürfnisse nochmal neu reden und schauen, dass wir die genauso im Blick behalten, wie wir das Bedürfnis unseres Kindes oder unserer Kinder im Blick behalten wollen. Mhm.
Und wenn euch jetzt der Aspekt oder der Satz dazu eingefallen ist oder etwas gefehlt hat, schreibt uns gerne an.
Unbedingt, genau.
podcast@nora-imlau.de. So viel für da. Erster Aufschlag, endlich geschafft. Und damit können wir jetzt zu den Sponsoren der aktuellen Folge kommen und deswegen folgt jetzt etwas Werbung.
Ja, die Sponsorinnen unserer heutigen Folge sind Katrin Hohmann und Lea Wedewart, die BO-Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik gegründet haben. Ich kenne beide schon lange und schätze ihre Arbeit sehr und ich finde es ganz großartig, dass sie eben diese Fachakademie für Fachkräfte gegründet haben, die sich eben weiterbilden wollen. Wie kann sozusagen bedürfnisorientiertes Arbeiten eben auch im Kontext von Einrichtungen gelingen. Es ist wirklich so ein Rundum-Angebot für pädagogische Fachkräfte, die in Krippe, Kita, Ganztagspflege, ne, und Ganztagsschulen arbeiten, sich für bedürfnisorientierte Pädagogik interessieren und in ihren beruflichen Alltag integrieren wollen. Sie haben ganz hochkarätige Ausbildnerinnen mit im Team, zum Beispiel Dr. Andrea Touris, die ich auch persönlich kenne, die dieses wunderbare Buch Das schwierige Kind herausgegeben hat, über das wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht haben. Auch zum Beispiel Inke Hummel, eine gute Freundin von mir, Pädagogin, die extrem versiert ist in dem ganzen Thema Bindung und Beziehung, auch im institutionellen Kontext, ist eine der Referentinnen. Also es ist ein Programm, ein Ausbildungsprogramm, das ich wirklich von ganzem Herzen empfehlen kann. Allen Fachkräften sei das ans Herz gelegt. Und wir haben einen Rabattcode bekommen, mit dem ihr auch noch sparen könnt.
Ja, das ist wirklich cool. Also sowohl die Fachkraftausbildung als auch Workshops zu verschiedenen Themen. Manches davon ist auch sogar noch für Eltern gedacht, auch wenn der Fokus hauptsächlich sich an Fachkräfte richtet. Mit dem Code NORA, as simple as that, großgeschrieben, bekommt ihr nämlich 10% auf das Programm 25 und auch 26. Und deswegen schaut euch bitte bo-pädagogik.de an. Dort findet ihr alle Infos, das Programm und könnt euch eben direkt auch anmelden. Was uns, liebe Nora, noch kurz zu unserem Postfach bringen würde, wir haben jetzt, glaube ich, heute schon viel aufgenommen, aber einen schnellen Blick, finde ich, sollten wir uns und den HörerInnen noch gönnen, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also wir haben zur Folge rund um die 18-jährigen Kinder und das Erleben dieser Volljährigkeit, über das wir gesprochen hatten, viele Nachrichten von euch bekommen. Spannenderweise sowohl von Eltern, die selber schon so große Kinder haben und sich sehr wiedererkannt haben, aber auch von Eltern mit ganz kleinen oder noch jüngeren Kindern, die sagten, sie fanden es total interessant. Und viele haben geschrieben, sie haben es sozusagen doppelt gehört. Einerseits als die erwachsenen Kinder ihrer eigenen Eltern, die auch nochmal so reflektiert haben, was habe ich in dieser Phase gebraucht und vielleicht bekommen oder auch nicht bekommen. Und andere, die und auf das andere Ohr ist sozusagen das, was kann ich an Weichen stellen, solange mein Kind noch klein ist, damit dieser Loslöseprozess um den 18. Geburtstag herum dann auch gelingt. Und mir haben mehrere Mütter auch über Instagram geschrieben, die sagten, sie finden das so schön, dass unser Podcast immer wieder zeigt, dass Elternsein eben nicht nur ein Thema der frühen Jahre ist und dann läuft es irgendwann, sondern dass auch diese Begleitung der großen Kinder wirklich mit Bedacht erfolgen sollte und einen Unterschied macht, wie man eben auch mit diesen jungen Erwachsenen umgeht. Und das ist total schön zu hören, weil das, glaube ich, was ist, was wir beide sehr stark so empfinden, Oliver, ne?
Ja, voll. Und was ja auch irgendwie sehr lustig war, war doch, du hattest doch gesagt, sowas wie über das Thema, wenn das letzte Kind ausgezogen ist, kannst ja du leider erst in 20 Jahren sprechen oder so. Und es gab jetzt doch wirklich diverse Meldungen, die gesagt haben, also sowas wie eben, ich wäre dabei in 20 Jahren. Ja. Also sozusagen, es gibt schon wirklich ein paar Dutzend Leute, die gesagt haben, sie wären auch noch in 20 Jahren dabei.
Wunderbar.
Schauen wir mal, wie lange wir es schaffen, aber für heute würde ich sagen, Nora, erstmal bis nächste Woche, oder?
Genau.
Insofern vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant. Mhm.